Wir hören den Bibeltext aus der Apostelgeschichte, Kapitel 24, die ersten 27 Verse. 5 Tage später kam dann der hohe Priester Ananias mit einigen Ältesten und einem Rechtsanwalt, einem gewissen Tertullus, nach Caesarea hinab. Und sie machten die Anklage gegen Paulus beim Statthalter anhängig. Nachdem man nun Paulus herbeigerufen hatte, begann Tertullus mit der Anklagerede folgendermaßen: Hochedler Felix, dass wir durch dein Verdienst in tiefem Frieden leben und der hiesigen Bevölkerung durch deine Fürsorge Verbesserungen zuteil geworden sind, das erkennen wir allezeit und überall mit aller Dankbarkeit an. Um dich aber nicht unnötigerweise zu belästigen, bitte ich dich, du wollest uns nach deiner gewohnten Güte für kurze Zeit Gehör schenken. Wir haben nämlich diesen Mann als eine Pest und als einen, der Aufruhr stiftet unter allen Juden in der ganzen Welt, als einen Anführer der Sekte der Nazaräer ermittelt. Er hat sogar den Versuch gemacht, den Tempel zu entweihen. Dabei haben wir ihn auch ergriffen. Und wenn du ihn jetzt verhörst, wirst du dir selbst nach seinen Aussagen ein Urteil über alles das bilden können, was wir ihm zur Last legen. Diesen Angaben schlossen sich auch die anderen Juden an und bestätigten deren Wahrheit. Durch einen Wink des Statthalters aufgefordert, begann nun Paulus seine Verteidigungsrede. Da ich weiß, dass du schon seit vielen Jahren Richter für die hiesige Bevölkerung bist, so gehe ich getrosten Mutes an die Verteidigung meiner Sache vor dir. Wie du dich vergewissern kannst, sind erst 12 Tage vergangen, seitdem ich nach Jerusalem hinaufgezogen bin, um dort anzubeten. Und weder im Tempel hat man mich bei einer Verhandlung mit jemand oder bei einer Anstiftung eines Volksauflaufs gefunden, auch nicht in den Synagogen oder sonst irgendwo in der Stadt. Sie sind überhaupt nicht imstande, dir Beweise für ihre jetzigen Anklagen gegen mich zu erbringen. Das freilich bekenne ich dir offen, dass ich nach der Glaubensrichtung, die sie als Sekte bezeichnen, dem Gott unserer Väter in der Weise diene, dass ich allem, was im Gesetz und was in den Propheten geschrieben steht, Glauben schenke und auf Gott dieselbe Hoffnung setze, welche auch sie selbst hegen, dass nämlich eine Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten stattfinden wird. Darum bemühe ich mich auch, immer da ein unverletztes Gewissen Gott und den Menschen gegenüber zu haben. Nun bin ich nach einer Zwischenzeit von mehreren Jahren hergekommen, um Almosen für mein Volk zu überbringen und Opfer darzubringen. Als ich mich dabei einer Reinigung unterzogen hatte, haben sie mich im Tempel angetroffen. Und zwar nicht in Begleitung eines Volkshaufens oder unter Erregung eines Aufruhrs. Nein, einige Juden aus der Provinz Asien sind es gewesen. Diese hätten hier vor dir erscheinen und Anklage erheben müssen, wenn sie etwas gegen mich vorzubringen haben. Oder lass diese hier selber angeben, welche Schuld sie an mir ermittelt haben, als ich vor dem Hohen Rat stand. Es müsste denn das eine Wort sein, das ich in ihrer Mitte stehend ausgerufen habe. Wegen der Auferstehung der Toten stehe ich heute als Angeklagter hier vor euch. Felix vertagte darauf die Entscheidung ihrer Sache, weil er ganz genau wusste, was es mit der in Frage stehenden Glaubensrichtung auf sich hatte und sagte: Wenn der Oberst Lysias herabkommt, werde ich eure Sache entscheiden. Zugleich gab er aber dem Hauptmann die Weisung, Paulus in Gewahrsam zu halten, ihm jedoch Erleichterung zu gewähren und keinen von seinen Freunden daran zu hindern, ihm zu dienen. Einige Tage später aber erschien Felix mit seiner Gattin Drusilla, einer Jüdin. Er ließ Paulus holen und ließ sich einen Vortrag über den Glauben an Christus Jesus halten. Als Paulus dabei aber über Gerechtigkeit, Enthaltsamkeit und über das künftige Gericht redete, wurde Felix von Furcht erfüllt und sagte: Für diesmal kannst du gehen. Wenn ich gelegene Zeit habe, will ich dich wieder rufen lassen. Daneben hegte er auch die Hoffnung, er werde Geld von Paulus erhalten. Daher ließ er ihn auch öfter rufen und unterredete sich mit ihm. Nach Verlauf von 2 Jahren aber erhielt Felix einen Nachfolger in Portius Festus. Und weil Felix sich die Juden zu Dank verpflichten wollte, ließ er Paulus als Gefangenen zurück. Worte des lebendigen Gottes.
Allmächtiger Gott, lass du uns nun sehen die Herrlichkeit des Christus und pflanze dein Wort tief in uns hinein, dass reiche Frucht entsteht. In Jesu Namen. Amen. Tja, wenn ihr auf die Vorderseite eures Handzettels schaut, dann findet ihr dort den Titel Verteidiger des Evangeliums. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass man eine Rede, oder vielleicht gilt das auch für Predigten, die mit einer Entschuldigung beginnen soll, aber ich meine, an dieser Stelle ist sie angebracht, denn im Nachhinein frage ich mich, ob ich diesen Titel wirklich gut gewählt habe. Der bekannte Prediger Charles Haddon Spurgeon hat bekanntlich einmal über die Verteidigung der Schrift gesagt, die Bibel verteidigen? Würden Sie einen Löwen verteidigen? Befreien Sie ihn einfach und lassen Sie ihn los. Nein, Löwe verteidigt sich selbst, die Schrift verteidigt sich selbst und etwas Ähnliches kann man sicherlich auch über das Evangelium sagen, denn Bibel und Evangelium gehören ja untrennbar zusammen. Gemeint war mit dem Titel Verteidiger natürlich Apostel Paulus. Aber wenn man sich den Abschnitt anschaut, dann sieht man, dass Paulus weniger das Evangelium verteidigt als umgekehrt er sich mit dem Evangelium. Wir sehen das am deutlichsten im Schlüsselabschnitt in Vers 16, wo er sagt, dass sich alles, was er tut, am Bemühen um ein reines Gewissen orientiert. Und der Grund, wie wir uns gleich genauer anschauen werden, die Motivation ist das Evangelium. Das Evangelium ist seine Verteidigung, die Verteidigung seines reinen Gewissens. Und diesen Zusammenhang wollen wir uns nun genauer anschauen. Um den geht es heute, nämlich den Zusammenhang zwischen dem Evangelium und einem reinen, unverletzten Gewissen. Und ich will mit der Diagnosefrage anfangen. Wie geht es deinem Gewissen gerade? Bemühst du dich, dass es rein und unverletzt ist? Oder fühlt es sich belastet und verwundet an? Vielleicht, weil du Schuld auf dich geladen hast. Klagt es dich an? Wenn es das Letztere ist, dann will ich dir mit der Predigt heute Mut machen, dass du neu zu Jesus Christus kommst. Er bietet dir die Vergebung an, die du definitiv brauchst, um mit reinem Gewissen vor Gott kommen zu können. Und vielleicht suchst du auch schon diese Vergebung, die in Jesus Christus auf dich wartet. Jesus kann dich gegen alle Anschuldigungen verteidigen. Wirf dich auf ihn. Im ersten Teil der Predigt vorhin haben wir uns das abgestumpfte Gewissen des Hohepriesters und der Ältesten im Gegensatz zu dem feinfühligen, unverletzten Gewissen von Paulus angeschaut. Im zweiten Teil nun schauen wir uns den Gegensatz zwischen dem unverletzten Gewissen des Paulus und dem verletzten Gewissen des Felix an. Und dazu schauen wir uns zuerst an, wie Paulus sich anhand des Evangeliums verteidigt, denn daran sehen wir sein unverletztes Gewissen. Das ist unser erster Punkt. Die Verteidigungsrede von Paulus hat grob gesagt drei Teile und im ersten etabliert er anhand der Fakten zuerst sein unverletztes Gewissen. Schauen wir uns diese Fakten an und lesen dazu Vers 11. Dort sagt Paulus, wie du dich vergewissern kannst, sind erst 12 Tage vergangen, seitdem ich nach Jerusalem hinaufgezogen bin, um dort anzubeten. Also Paulus sagt bewusst, er ist dort nach Jerusalem gegangen, um anzubeten, nicht um den Tempel zu entweihen. Und gleichzeitig betont er, dass die Geschehnisse noch nicht weit zurückliegen. Das heißt, man kann sich ihrer vergewissern, sagt er hier, wenn man an der Wahrheit interessiert ist. Und wer sich für die Wahrheit interessiert, für den etabliert Paulus in Vers 12 dann diese Fakten, derer man sich so leicht vergewissern kann. Er sagt, weder im Tempel hat man mich bei einer Verhandlung, also einem Streit mit jemand, oder bei der Anstiftung eines Volksauflaufs gefunden. Auch nicht in den Synagogen oder sonst irgendwo in der Stadt. Sie sind überhaupt nicht imstande, dir Beweise für ihre jetzigen Anklagen gegen mich zu erbringen. Die Anklagen entbehren jeder Grundlage. Sie sind aus der Luft gegriffen. Und im zweiten Teil seiner Rede begründet Paulus dann sein unverletztes Gewissen aus einer anderen Perspektive, indem er erklärt, warum das Evangelium ihn dazu treibt, ein unverletztes Gewissen zu haben. Und dazu muss er zuerst etwas Hintergrund erklären, also vor dem römischen Statthalter. Und mit diesem Hintergrund erreicht er zwei Dinge. Er schafft nicht nur den Hintergrund, um das Evangelium als Begründung zu nennen, sondern er entkräftet auch den Vorwurf, dass der Glaube an Christus eine Sekte ist. Das wird ihm ja vorgeworfen von seinen Anklägern. Ist der Glaube an Christus eine Sekte oder eine Irrlehre? Lesen wir dazu die Verse 14 bis 16. Schaut es euch an. Dort heißt es, das freilich bekenne ich dir offen, dass ich nach der Glaubensrichtung, die sie als Sekte bezeichnen, dem Gott unserer Väter in der Weise diene, dass ich allem, was im Gesetz und was in den Propheten geschrieben steht, Glauben schenke. Und auf Gott dieselbe Hoffnung setze, welche auch sie selbst hegen, dass nämlich eine Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten stattfinden wird. Paulus bekennt hier etwas, aber es ist effektiv ein Glaubensbekenntnis. Und das gehört sicherlich dazu, zu einem unverletzten Gewissen. Aber schauen wir uns die beiden Punkte an, die Paulus besonders deutlich hervorhebt. Zuerst betont er die Gemeinsamkeiten des jüdischen Glaubens mit seinem Glauben. Und er sagt, ich diene demselben Gott. Ich glaube an dieselben Schriften. Ich hoffe auf dieselbe Zukunft, nämlich die Auferstehung der Gerechten und der Ungerechten. Ich glaube genau dasselbe wie meine jüdischen Ankläger. Ja, man kann seine Argumentation so zusammenfassen, dass Paulus sagt, jüdischer als ich wird es nicht. Paulus sagt, ich glaube genau das, was alle anderen Juden auch glauben. Ich weiß nicht, ob du so den christlichen Glauben betrachtest, aber es ist tatsächlich so. Wir glauben alles, was die Juden auch glauben. Christsein ist keine Abzweigung des jüdischen Glaubens, sagt Paulus, keine Sekte, keine Irrlehre, sondern die Erfüllung der jüdischen Hoffnungen, die ihnen in der Schrift gegeben wurde. Christsein ist keine Abzweigung des jüdischen Glaubens, sondern die Erfüllung der jüdischen Hoffnungen in der Auferstehung von Jesus Christus. Das war der Hintergrund, den Paulus vor Felix zuerst erklären muss, bevor er zur eigentlichen Begründung in Vers 16 kommt, warum er deshalb ein unverletztes Gewissen anstrebt. Vers 16 sagt er, schaut es euch an, er sagt, darum bemühe ich mich auch immer da ein unverletztes Gewissen Gott und den Menschen gegenüber zu haben. Wenn man dieses darum zurückverfolgt, landet man beim Evangelium, nämlich der Auferstehung als zentraler Hoffnung des Evangeliums. Was also hat das unverletzte Gewissen mit dem Evangelium zu tun? Aber wenn man aufpasst, merkt man zuerst, dass Paulus die Zukunftshoffnung der Auferstehung hier anders formuliert als noch vor dem Hohen Rat einige Tage zuvor. Damals hat er allgemein von der Auferstehung der Toten gesprochen, aber hier spricht er von der Auferstehung der Gerechten und der Ungerechten. Und mit dieser kleinen Änderung drückt Paulus aus, dass Schuld und Unschuld ultimativ vor Gott entschieden werden. Kein menschliches Gericht, sondern Gott selbst wird am Ende der Zeit die Gerechten belohnen und die Ungerechten bestrafen. Entscheidend ist deshalb für Paulus, dass man vor Gott ein unverletztes Gewissen hat. Und deshalb bemühe ich mich um ein unverletztes Gewissen, sagt Paulus. Und eben weil er sich um ein reines Gewissen bemüht, eben deshalb glaubt er an Jesus Christus. Eben deshalb lehrt er von ihm. Denn Jesus ist ihm begegnet als Auferstandener. Und ihm zu glauben, bringt ein reines Gewissen. Wenn er ihm nicht glauben würde, dem, was er gesehen hat, dann wäre er ungerecht vor Gott. Aber er glaubt Gott und deshalb hat er vor Gott Zuversicht, die Hoffnung eines reinen Gewissens. Und wenn du noch nicht an Jesus glaubst, dann musst du dir genau eine Frage stellen. Eine Frage stellen. Ist Christus auferstanden? Wenn Gott ihn von den Toten auferweckt hat und alles spricht dafür, dann müssen wir an ihn glauben. Alles andere wäre nicht gerecht. Wir müssen an Christus glauben, wenn er aufgestanden ist. Wenn er nicht auferstanden ist, wäre es falsch, an ihn zu glauben. Auch dann wären wir ungerecht vor Gott. Vielleicht staunt man bei dieser Schwarz-Weiß-Zeichnung darüber, wie man die Auferstehung, Gottes Gericht über Gerechte und Ungerechte, als große Hoffnung bezeichnen kann, so wie Paulus es tut. Manchmal meint man vielleicht, dass man ohne Auferstehung besser dran ist, denn ohne Auferstehung gibt es auch kein Gericht. Und das klingt vielleicht erst einmal attraktiv. Gottes Gericht lässt ja nicht unbedingt viele Menschen vor Freude in die Luft springen. Aber denken wir die Konsequenzen einmal durch, wenn es keine Auferstehung und deshalb auch kein Gericht gäbe. Wenn es kein Gericht gibt, ist es völlig irrelevant, ob man ein gutes oder ein schlechtes Leben lebt. Man kann natürlich ein gutes Leben leben, wenn es einem gefällt, wenn es einem glücklich macht, aber es gibt keinen zwingenden Grund dafür. Ohne Gottes Gericht macht es keinen Unterschied. Und macht es da nicht eigentlich sogar mehr Sinn, wenn man versucht, das meiste herauszuholen? Dem darwinistischen Evolutionsprinzip getreu zu sein, ist nicht alles andere letztlich Sentimentalität. Dass unsere Gesellschaft momentan so polarisiert ist, dass mehr und mehr eingefordert wird, anstatt der Gesellschaft etwas zu geben und zu fragen, was man beitragen kann, zeigt, dass dieses Denken, das meiste für sich, leider sehr häufig da ist. Wenn man allerdings an eine Auferstehung und ein Gericht glaubt, so wie Paulus es tut, hat man diese Option nicht. Die Auferstehung treibt Paulus dazu, etwas zu geben. Das sehen wir im nächsten Vers. Schaut euch Vers 14 an. Dort beschreibt er, warum er eigentlich nach Jerusalem zurückgekehrt ist. Vers 17. Er sagt, ich bin gekommen, um Almosen für mein Volk zu überbringen und Opfer vor Gott darzubringen. Weil Paulus an die Auferstehung der Toten glaubt und deshalb ein reines Gewissen haben möchte, deshalb wird er zum Geber. Zum großzügigen Geber. Man kann das, was hier sehr konkret und spezifisch ausgeführt wird, auch etwas allgemeiner ausdrücken. Die Auferstehung der Toten errichtet eine moralische Ordnung. Eine gute, eine positive moralische Ordnung. Sie erzeugt einen Konsens des Gebens, nicht des Nehmens, des Beitragens, nicht des Forderns, der Verantwortung füreinander und für die Gesellschaft. Denn das gehört dazu, wenn man ein reines Gewissen vor Gott haben möchte. Und dieser Konsens bewirkt einen Zusammenhalt in der Gesellschaft zwischen Groß und Klein, zwischen Links und Rechts, zwischen Ausländern und Einheimischen. Weil man nicht fordert, nicht nimmt, sondern gibt. All das bewirkt die Auferstehung. Und diese Auferstehungsordnung ist deshalb auch nicht abstrakt. Die Bedeutung der Auferstehung von Jesus ist nicht unwichtig, weil sich an ihr definiert, wie unsere moralische Ordnung aussehen möchte. Jesus als Herr über die Welt, als Messias, hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Das ist die Ordnung, die Paulus hier nachlebt. Was unsere Gesellschaft deshalb braucht für einen neuen Zusammenhalt, für weniger Polarisierung, ist ein neuer Glaube an die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten. Denn die Auferstehung gibt uns Gewissheit, dass ein künftiges Gericht kommen wird. Und dieses Gericht weckt in einem besudelten Gewissen den Wunsch nach Reinheit, nach Vergebung, nach Gerechtigkeit vor Gott. Und das führt zum Geben, nicht zum Nehmen. Das ist der Hauptteil von Paulus' Verteidigungsrede. Die Auferstehung treibt ihn dazu, ein unverletztes Gewissen vor Gott zu haben. Im dritten Teil von Paulus' Verteidigungsrede dreht er dann den Spieß um. Er hat seine Unschuld hinreichend erwiesen und nun legt er die Schuld der Ankläger offen. Lesen wir dazu ab Vers 18. Paulus sagt: Als ich mich dabei, also meiner Rückkehr nach Jerusalem, einer Reinigung unterzogen hatte, haben sie mich im Tempel angetroffen, und zwar nicht in Begleitung eines Volkshaufens oder unter Erregung eines Aufruhrs. Nein, einige Juden aus der Provinz Asien sind es gewesen. Also sie haben den Aufruhr angestiftet. Diese hätten hier vor dir erscheinen und Anklage erheben müssen, wenn sie etwas gegen mich vorzubringen haben. Oder lass diese hier selber angeben, welche Schuld sie an mir ermittelt haben, als ich vor dem Hohen Rat stand. Es müsste denn das eine Wort sein, das ich in ihrer Mitte stehend ausgerufen habe. Wegen der Auferstehung der Toten stehe ich heute als Angeklagter vor euch. Zwei wichtige Punkte macht Paulus hier. Und der erste klingt auf den ersten Blick vielleicht harmloser, als er tatsächlich ist. Paulus sagt, die Anklage vor dem Statthalter hätte von denen erhoben werden müssen, die sie überhaupt am Anfang gemacht haben. Und das sind die, die den Aufruhr tatsächlich angestiftet haben, die Juden aus Asien. Das römische Recht lässt keine Klage zu, wenn der Ankläger nicht anwesend ist. Und das ist ein gröberer Schnitzer, als es vielleicht anfänglich aussieht, denn damit wird deutlich, dass die jüdische Obrigkeit gezielt einen Fall nimmt, um ihren politischen Einfluss einzusetzen und Paulus zu schaden. Eigentlich hätte Paulus gar nicht von ihnen angeklagt werden dürfen, nur weil sie seinen Tod suchen, haben sie sich dazu breitschlagen lassen wollen. Paulus sagt also, das war der erste Punkt, den Paulus macht. Der andere ist, dass Paulus sie nun ganz offen der Falschaussage bezichtet. Er sagt, sie haben ihn nicht unter den Umständen angetroffen, wie sie von ihnen geschildert wurden. Es waren die Juden, die den Aufruhr angestiftet haben. Und damit löst sich die Anklage in Luft auf. Und die Ankläger werden zu Angeklagten. Paulus hat sein unverletztes Gewissen dargelegt, begründet, mit den Fakten etabliert. Aber wie steht es mit dem Gewissen seiner Ankläger? Sie haben falsche Behauptungen aufgestellt. Sie haben falsches Zeugnis abgelegt. Sie wollten Paulus erfundene Vergehen unterschieben, und zwar welche, die so schwerwiegend sind, dass sie die Todesstrafe bewirkt hätten. Eigentlich hätten sie den Tod verdient und nicht Paulus. Und am Ende macht Paulus einen sehr cleveren Schachzug. Denn es gibt nur eine Möglichkeit, wie der Hohe Rat ihn tatsächlich anklagen könnte. Nämlich, wenn sie ihn dessen anklagen, was er tatsächlich vor ihnen gesagt hat. Wegen der Auferstehung der Toten stehe ich heute als Angeklagter hier vor euch, hat er vor ihnen ausgerufen. Und hier wird es in Vers 21 übernommen. Wenn sie also wenn sie wirklich eine Anklage gegen ihn aussprechen möchten, wäre es dieser Ausruf. Und wenn sie ehrlich sind, dann ist genau das der Grund für ihre Anklage. Denn das Einzige, wie wir gesehen haben, was den jüdischen Glauben von Paulus vom jüdischen Glauben der Obrigkeit unterscheidet, ist die Auferstehung von Jesus Christus. Er glaubt an die Schrift, sie glauben an die Schrift. Er hält das Gesetz, sie halten das Gesetz. Er glaubt den Propheten, sie glauben an die Propheten. Er glaubt an die Auferstehung, sie glauben an die Auferstehung. Sie glauben nur nicht, dass Jesus Christus auferstanden ist. Er steht also wirklich als Angeklagter für die Auferstehung vor ihnen. Nur würden sie das nie zugeben. Denn ein abgestumpftes Gewissen so wie ihres, verfolgt eigene Ziele und nicht die Wahrheit. Paulus kann also lückenlos darlegen, dass er ein unverletztes Gewissen hat, die andere Seite weniger. Aber wie steht es mit Felix und seinem Gewissen? Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf ihn. Und wenn es ihm an Gerechtigkeit gelegen wäre, dann müsste er das Verfahren sofort abblasen und ihn freilassen. Aber wie wir im nächsten Abschnitt sehen, hat auch Felix alles andere als ein reines Gewissen. Und an ihm sehen wir die Tragik eines schuldbeladenen und verletzten Gewissens. Das schauen wir uns als nächstes an, das verletzte Gewissen des Felix. Wie schon anfangs gesehen, war Felix ein skrupelloser und grausamer Herrscher, ein freigelassener Sklave, der, wie man ihm nachsagt, nie das Denken eines Sklaven hinter sich ließ. Und von Frieden und Fürsorge ist unter seiner Regierung keine Spur. Der Hohe Rat und der Hohe Priester Ananias haben sich trotzdem mit ihm arrangiert, so sehr sogar, dass der Hohe Priester Ananias später als Römerfreund bei einem Aufstand umgebracht wird. Und Felix befindet sich dadurch in keiner kleinen Zwickmühle, denn einerseits hat der römische Oberst Lysias die Unschuld von Paulus festgehalten. Er kann ihn also nicht einfach verurteilen. Aber andererseits will Felix nicht den Hohen Rat gegen sich aufbringen. Er kann Paulus also auch nicht freilassen. Nicht verurteilen, nicht anklagen. Was macht er in Vers 22? Er vertagt die Entscheidung unter dem Vorwand, dass er noch einmal mit dem Oberst Lysias aus Jerusalem reden müsse, wenn der das nächste Mal herabkommt nach Caesarea. Felix agiert also geschickt, aber man sieht in alledem auch, dass sein Gewissen nicht gänzlich abgestumpft ist. Er ist nicht so gewissenlos wie die Ankläger. Und das sieht man auch daran, wie er mit Paulus umgeht. In Vers 23 heißt es, er gewährt ihm Erleichterung. Die christliche Gemeinde darf ihn versorgen, damit er keine Not leidet. Und nicht nur das, sondern in Vers 24 lesen wir sogar, einige Tage später erschien Felix mit seiner Gattin Drusilla, einer Jüdin. Er ließ Paulus holen und ließ sich einen Vortrag über den Glauben an Jesus Christus halten. Also er zeigt Interesse. Zu Drusilla muss man wissen, dass sie einen Ruf als wunderschöne Frau hatte. Der jüdische Geschichtsschreiber Josephus erzählt, dass Felix sie ihrem ursprünglichen Ehemann ausgespannt hat, und zwar mit Hilfe eines zypriotischen Zauberers, und dass sie so seine Gattin wurde. Er hat also wirklich jede Menge Schuld in seinem Leben auf sich geladen. Und wir wissen zwar nicht genau, was ihn dazu bringt, an dieser Stelle Interesse am christlichen Glauben zu zeigen, aber wahrscheinlich ist es nicht rein akademisch. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass er nach etwas sucht, das ihm die Last eines schweren, verletzten Gewissens abnehmen kann. Denn in Vers 25 lesen wir, als Paulus dabei aber über Gerechtigkeit, Enthaltsamkeit und über das künftige Gericht redete, wurde Felix von Furcht erfüllt. Ein verletztes Gewissen beeinflusst das Leben ganz anders als ein abgestumpftes. Wer kein Gewissen hat, der schläft deshalb auch nicht schlecht. Wer ein verletztes hat, der empfindet Furcht. Furcht vor der Auferstehung und dem künftigen Gericht. Er weiß, dass er in diesem Gericht nicht bestehen kann. Und das macht ihm Furcht. Unser Gewissen ist für das gelbe Motorenlicht am Armaturenbrett im Auto. Wenn es während der Fahrt aufleuchtet, weiß man, man muss anhalten und man muss den Notdienst anrufen. Wenn die Warnlampe des Gewissens aufleuchtet, muss man unbedingt darauf hören. Denn sonst wird aus einem verletzten Gewissen bald ein abgestumpftes Gewissen. Wenn man die Warnleuchte ignoriert, dann geht bald etwas noch viel ernsthafter kaputt. Eben an diesen Punkt hat Paulus den Statthalter gebracht. Mit chirurgischer Genauigkeit spricht Paulus die zwei wunden Punkte an, die das Gewissen von Felix belasten, nämlich Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit. Und daran sieht man, Paulus ringt hier um das ewige Leben von Felix. Paulus redet ganz offen Klartext über Schuld und Sünde, auch vor einem mächtigen Statthalter, der potenziell sein Leben in seiner Hand hat. Denn Paulus weiß nur, wenn man die Krankheit erkennt, wird man zum Arzt gehen. Jesus ist der Arzt, der ein verletztes Gewissen heilen kann. Aber sein Evangelium heilt nicht die, die sich für gerecht halten, mit dem abgestumpften Gewissen, sondern die, die ein verletztes Gewissen haben und Vergebung suchen. Jesus ist für Sünder da, die Vergebung suchen. Felix weiß offensichtlich genau, dass er im künftigen Gericht nicht zu den Gerechten zählen wird. Wie reagiert er also? Konsequenterweise müsste er Vergebung suchen. Oder sich wenigstens mit der Auferstehung auseinandersetzen. Stimmt das? Aber er wohnt so nah bei Jerusalem, dass daran kein Zweifel bestehen kann. 20 Jahre nach der Auferstehung gibt es massenhaft Zeugen der Auferstehung. Wie reagiert er? Nun, seine schroffe Antwort zeigt, dass er noch nicht bereit ist, den Tatsachen ins Auge zu sehen. Er könnte seine ganze Schuldenlast mit einem Schlag loswerden. Jesus hat sie am Kreuz für ihn getragen, er muss sich ihm nur anvertrauen. Aber Felix will die Kontrolle behalten. Und er meint, Stärke demonstrieren zu müssen, indem er Paulus zeigt, wer hier das Sagen hat. Er sagt, für diesmal kannst du gehen. Wenn ich gelegene Zeit habe, will ich dich wieder rufen lassen. Ich bin der, der hier das Sagen hat. Felix bringt es einfach nicht über sich, von seinen alten Wegen zu lassen. Sein Stolz lässt es nicht zu, dass er die Kontrolle an Jesus übergibt. Und deshalb meint er, nicht sehr überzeugend, Stärke demonstrieren zu müssen. Und diese Reaktion ist tragisch. Denn Reaktionen wie diese machen aus einem furchtvollen, einem verletzten Gewissen mit der Zeit ein abgestumpftes. Anstatt das Warnlicht ernst zu nehmen, zerschlägt er es mit dem Hammer und macht so die Umkehr zu Jesus umso schwerer, weil sein Gewissen abgehärtet wird gegen die Schuld, gegen das Bewusstsein der Schuld. Und diese Abstumpfung wird in Vers 26 und 27 noch deutlicher. Vers 26, daneben hegt er auch die Hoffnung, er werde Geld von Paulus erhalten. Und Vers 27, nach Verlauf von 2 Jahren aber erhielt Felix einen Nachfolger, einen Porcius Festus, und weil Felix sich den Juden zu Dank verpflichten wollte, ließ er Paulus als Gefangenen zurück. Er lebt immer noch auf die alte Weise. Anstatt seinem verletzten Gewissen zuzuhören, begeht er den tragischen Fehler, sein Gewissen abzuhärten, abzustumpfen, noch gewissenloser zu werden. Und zum Abschluss will ich deshalb jeden Einzelnen von uns fragen: Glaubst du an die Auferstehung und das künftige Gericht? Und wenn ja, welche Konsequenzen ziehst du daraus für dein Leben jetzt? Ist dein Gewissen verletzt? Was wirst du tun? Tust du alles, um ein reines Gewissen vor Gott zu haben? Darauf kommt es am Ende an, damit du nicht als Ungerechter, sondern als Gerechter vor Gott stehst. Unser Herr Jesus Christus nimmt dein reines Gewissen unheimlich ernst. damit du frei von Schuld sein kannst, ist er gestorben. Er hat sein Leben für dein Leben gegeben, damit du Vergebung empfangen kannst und mit reinem Gewissen vor Gott stehen kannst. Ansonsten hast du keine Chance. Jesus hat die Auferstehung der Gerechten überhaupt erst ermöglicht, weil er Sünder durch den Glauben gerecht macht. Sonst gäbe es nur einen Gerechten, Jesus Christus. Und alle anderen, wir alle, wären ungerecht. Jesus ist dein reines Gewissen unheimlich kostbar. Er hat sein Leben für dich gegeben. Und für Paulus war das kein Anlass, sich dann zurückzulehnen und zu sagen, ja, ich bete sonntags mein Sündenbekenntnis oder singe es, so wie heute, und belasse ansonsten alles beim Alten. Nein, er bemüht sich mit allem, was er hat, ein reines Gewissen vor Gott und Mensch zu haben. Weil Jesus so teuer dafür bezahlt hat, will er alles sündhafte Verhalten ganz aus seinem Leben verbannen. Willst du alle Sünde aus deinem Leben verbannen? Was belastet dein Gewissen gerade? Und was musst du dagegen unternehmen? Es können triviale Sachen sein. Vielleicht der Umgangston mit deinen Kindern. Vielleicht die Ehrlichkeit auf der Arbeit oder mit der Steuer. Vielleicht der Umgang mit Freunden. Vielleicht belastet auch Pornografie oder Sex außerhalb der Ehe dein Gewissen. Ignoriere nicht die gelbe Leuchte auf dem Armaturenbrett deines Lebens. Sonst wird aus einem verletzten Gewissen schnell ein abgestumpftes. Und du machst die Umkehr nur noch schwerer. Geh es an. Such im Glauben an Christus die Vergebung bei unserem himmlischen Vater, die er uns schenken will. Kehr um und lass dich dabei antreiben von seinem Geist in dir. Denn er gibt dir die Kraft, dass du dich um ein reines Gewissen bemühst. Glaube an Jesus und seine Kraft ist in dir. Mit der kannst du die Veränderungen angehen, die erforderlich sind. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, es gibt so vieles in unserem Leben, was nicht stimmt. Manches merken wir, manches bemerken wir nicht. Schenk du uns ein feinfühliges Gewissen. Und schenk du uns auch die Kraft, ein unverletztes Gewissen Gott und Mensch gegenüber zu haben. Schenk uns die Kraft, dass uns das wichtig ist, dass wir es uns ersehnen und dann auch die Entschlossenheit, es umzusetzen. Vater, du weißt, was jeden Einzelnen von uns momentan beschäftigt. Du weißt, was unser Gewissen belastet. Wir brauchen dich. Wir können uns nicht selbst retten. Schenk du uns deinen Geist im Glauben an Jesus Christus, damit wir im künftigen Gericht vor dir bestehen können, in seinem Namen und im Glauben an ihn. Im Namen Jesu. Amen.